Hallo, liebe Zuschauer, hallo Wo, hallo, liebes Jetzt-TV-Team, Yvonne und Wolfgang, hallo zum Interview mit Wo.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Wolfgang, du könntest mit Fragen anfangen, wenn du möchtest.
Ja, okay. Ja, ich habe mir so mehrere Fragen ausgedacht und die erste wäre, hat psychotherapeutische Arbeit ihren Wert?
Selbstverständlich hat psychotherapeutische Arbeit ihren Wert. Es ist eine Unterstützung im Sein in dieser Welt, das Betriebssystem, das Nervensystem, das zur Verfügung steht, zu unterstützen. Für die letztendliche Erkenntnis ist es bedeutungslos für das Erleben der Maya durch alle Schichten. Und der Tiefe des Erlebens der Maya ist es einfach wertvoll, das System einfach zu nutzen.
Manche sagen ja auch, dass letztendlich kann therapeutische oder psychotherapeutische Arbeit nicht heilen. Und deswegen wird ja gesagt, dass letztlich die spirituelle Arbeit, wenn überhaupt, heilen kann.
Letztlich nicht, denn im Eigentlichen ist alles wunderbar, wie es immer ist, immer war und immer sein wird. Wenn die Erkenntnis da hineinfällt in diesen letztendlichen Urgrund, dann braucht es auch keine Therapie, dann gibt es keine Annäherung, denn jede Annäherung ist sozusagen im Kausalsystem und nicht im ewigen Moment. Und wenn es durch alle Schichten durchbricht in der Erkenntnis, dann relativiert sich sozusagen die relative Arbeit. Und da gehört auch jede Form der Therapie dazu.
Darf ich da was dazwischen fragen?
Und damit gibt es auch da nichts zu heilen, aber es gibt, solange es ein relatives Erleben gibt, was geglaubt wird, in Identifikation ist jede Art von Heilung und Unterstützung wertvoll. Bitte, Yvonne.
Also, wenn das jetzt erkannt wurde, ich glaube, du nennst das ja manchmal Alpha Omega oder so. Also ist dann Bindungstrauma auch kein Thema mehr? Ist es komplett weg?
Es ist alles wertvoll, aber es ist dann im freien Bewusstsein einfach, ne? Es dient nicht der Erkenntnis, es dient einfach der Qualität des Lila. Das heißt, der pragmatischen Umsetzung in Raum und Zeit, in der Nutzung.
Hast du gerade, ich hake mal dazwischen, du hast gerade erwähnt, jetzt einmal war es Maya, jetzt auch Lila.
Lila ist die
Kannst du es
freie.
einmal erklären, was Lila und Maya unterschiedsmäßig ist?
Ja, Maya ist in der Trennung. Maya ist nicht im advaitischen Gewahrsein, dass es geschieht, was geschieht, ohne dass jemand anwesend ist, sozusagen. Und Lila ist sozusagen im freien Verständnis des Seins, wo alle Tools, die hilfreich erscheinen, auch genutzt werden. Auch Formen der Therapie, die einfach traumatisierte neuronale Verbindungen zum Beispiel lockern und zum Atmen, zum Schwingen bringen, um dieses Leben in der Welt sozusagen zu feiern.
Ja, wenn wir jetzt über das geklärt haben mit der psychotherapeutischen Arbeit, dann komm ich zu einem verwandten Thema und zwar zur Meditation. Wie ist das denn mit Meditation? Man könnte ja auch sagen, Meditation kann oder ist eine Technik, die dann zu unserer wahren Natur führt oder führen kann. Wie würdest du das denn dann sehen?
Als Technik führt sie nicht zur wahren Natur. Der Shift in die wahre Natur passiert, wann er passiert. Aber Meditation ist auch etwas, um das Betriebssystem sozusagen einzuschwingen in einen bestimmten Zustand. Allerdings geschieht der Shift in die Erkenntnis, wann er geschieht. Ich würde das Wort Meditation in dem Sinn verwenden, dass alles ist Meditation, jeder Atemzug. Meditation ist für mich ein anderes Wort für Leben. Und bevor das, also dieses Ich fällt, bevor die Trennung fällt, ist Meditation sozusagen Annäherung, ist Meditation Und nachher kann es auch noch schön sein, einfach bestimmte Übungen zu machen, einfach die dienlich erscheinen, die im Betriebssystem relativ sozusagen genießerisch oder energetisch unterstützend einfach genutzt werden. Oder die Arme vertiefend oder wie auch immer.
Aber kann man es vielleicht so allgemein formulieren, dass das jedenfalls fördernd ist für Erkenntnisse, genauso wie es auch vielleicht fördernd ist, wenn man in einem Ashram lebt beispielsweise.
Weil alles, was auf der Kasalebene fördernd ist, wird auch auf der Kasalebene geerntet, aber für den allerletzten, für die letztliche Ebene, wo eben keine Heilung gibt, wo es keine Therapie gibt, gibt es da nichts. Aber für jede andere Ebene im feinen, subtilen, kausalen Kontext ist alles wertvoll und jede Therapie und jede Meditation möge genutzt werden, die zur Verfügung steht und dienlich erscheint.
Könnte man denn dann sagen, wenn das so ist, dann kann man auch leben wie vorher, man macht gar nichts und dann kann auch etwas passieren?
Das wird nicht geschehen. Das Leben weiß ganz genau und es erscheint wie ein Weg. Und wenn, bevor du mit dem Zug fährst, wenn du vorher mit dem Bus zum Bahnhof fährst, ist es wertvoll. Und wenn du im Zug sitzt, spielt der Bus zum Bahnhof keine Rolle mehr. Und das ist alles, in Wirklichkeit sind wir immer am ewigen Ort. Und dennoch, was könnte anderes geschehen, als dass so vermeintliche Annäherung geschieht im Spiele dessen, ne? Und auch das verwendet wird, weil es verwendet werden will. Daher ist es wertvoll. Also ich vertrete total, es ist total wertvoll und notwendig. Und es kann sein, dass ich Menschen total empfehle, ausschließlich Therapie zu machen. Es ist hier, natürlich weiß ich, es ist sozusagen, es gibt keine Annäherung für die letztendliche Dimension. Und dennoch ist alles wertvoll und es ist jetzt kausal wieder einen Zusammenhang herzustellen, dass diese Annäherung sozusagen dazu geführt hat, dass der Shift passiert ist. Nein, es geschieht, wenn es geschieht. Aber sollte ich anderes machen, als sich mit Therapie beschäftigen und Unterstützung suchen, die hilfreich erscheint, dieses Leben besser auf die Reihe zu bekommen und klarer und tiefer zu erleben als ein Ich? Klar, und das ist wertvoll.
Wie ist denn das eigentlich mit dem Ich, wenn dieses Ich nicht mehr da ist? Könntest du das vielleicht uns einfachen Suchern beschreiben, wie das ist, wenn da kein Ich mehr da ist? Oder kann man das gar nicht beschreiben?
In Klarheit alles wie vorher, aber es ist einfach grundlos sozusagen ein unzensuriertes sich ausdrücken des Lebens, des Weltgeschehens. Das ist sehr erleichternd, aber es ist nicht wirklich zu fassen und ich mag nicht diesen Satz endlos wiederholen, da ist niemand da. Mhm. Ja. Ich könnte auch sagen, ich bin total hier und wenn alles fällt, dann ist es einfach hier und
ja,
es ist es.
Ja. Könnte man vielleicht was würdest du zur folgenden Formulierung sagen, dass dann erkannt, dass dann zwar diese Ich-Konstruktion nach wie vor vorhanden ist, aber es wird durchschaut, dass sie nicht tragend und real ist. Kann man das vielleicht so oder ähnlich sagen? Oder ist es völlig falsch, es so zu formulieren?
Ja, im Verständnis lässt es sich so formulieren, dass es gesehen wird, dass diese Angebote der Gedankenfäden nicht real sind, aber es ist einfach viel tiefer, weil ein Shift passiert ist, der nicht nur wiederum im Metallverständnis liegt, sondern einfach passiert ist und
ja.
in dieser kausalen Erklärung auch die kursiert vielleicht vorübergehend, gerade wenn im Interview die Frage auftaucht, aber dann ist es verschwunden und es ist dann so, wie der Tiger auch nicht sagt, ich bin ein Tiger, sondern einfach ist, und das ist.
Jetzt gerade hattest du erwähnt, du willst dich wieder da erzählen, da ist niemand da und so weiter. Und trotzdem kommt mir da automatisch eine Frage, die mir jetzt so auftaucht. Wie ist das denn beim Tiefschlaf? Da ist doch keiner da, oder? Und trotzdem weiß man, dass man tief geschlafen hat, oder? Was fällt dir da denn ein, wenn ich das so sage?
Genau, das ist auch das latente Gewahrsein dessen, das immer ist. Und das latente Gewahrsein dessen, was immer ist, ist im Tagtraum sozusagen in Farbe und Form, in dieser erlebbaren Maya, Lila, dann sozusagen Ausdrucksbewegung verfügbar. Im Tiefschlaf ist es sehr latent. Da gibt es also so keine Film-Ausdrucksdimension, die da erlebt wird. Es ist also sehr subtil und sehr latent, diese immerwährende Präsenz einfach des Seins.
Wenn du sagst, sehr latent, würde ich mir vorstellen können, dass man das vielleicht doch noch ein bisschen genauer beschreiben kann. Oder eine genaue Frage. Heißt latent, es ist erfahrbar oder nicht? Als Mensch erfahrbar, für uns Menschen erfahrbar oder nicht? Oder was heißt es genau, es ist latent da?
Das ist keine Erfahrung, würde ich sagen.
Ja. Gut. Und dann war gerade die Rede von diesem Tag. Man redet doch auch vom Tagtraum und vom Nachttraum. Ist das denn letztlich das Gleiche? Und wenn nein, was ist denn der große Unterschied zwischen dem Nacht- und dem Tagtraum?
Der Tagtraum erscheint meistens in einer gewissen Ordnung, die in dem Spiel einfach erscheint, mit die stärker diese Ursache-Wirkungs- Ausdrucksbewegung hat, und das Erleben des Nachttraumes ist in einer anderen Form assoziatives Spiel. Ne? Mhm. Die meisten Menschen kennen Träume und sie kennen auch das Erleben in diesem Tagtraum, und es ist schwer zu beschreiben, was der Unterschied ist, aber es erscheint für die meisten Menschen klarer und es im Tagtraum, aber auch in luziden Träumen hat es auch eine ziemlich starke Klarheit, und es sind alles Erlebnisformen in dem einen, was immer ist.
Ich frage es auch deswegen, weil ich immer wieder in der Literatur darauf gestoßen bin, dass dann auch gesagt wurde, es gibt keinen Unterschied zwischen dem nächtlichen Traum und dem Tagtraum.
Ja, dann gibt es aber auch keinen Unterschied zum Tiefschlaf. Das ist das, was die Aussage, alles ist das Selbst und es gibt keinen Unterschied, der würde ich vollkommen zustimmen. Mhm. Und gleichzeitig würde ich aber auch der Differenzierung zustimmen. Das ist so ähnlich, wenn du mich fragst, gibt es diese Buddha-Statue da hinten? Und ich würde dann sagen, ja, die gibt es sehr wohl, diese Buddha-Statue, und es gibt diesen Körper und es gibt jetzt unsere Begegnung, Wolfgang, dass wir uns hier sehen am Bildschirm. Ich könnte aber auch sagen, nein, es gibt weder mich jetzt als Erscheinung und dich als Erscheinung, keine Buddha-Statue als Erscheinung. Alles ist das Selbst, die Unterschiede sind illusionär. Das wäre ein möglicher Ausdruck dieser Erfahrung, aber im Moment wählt das Leben die andere Formulierung einfach. Das wäre so wie, alles ist das Gold der Alchemisten und es nimmt alle Formen an. Es kann als menschlicher Organismus, es kann als Laptop, es kann als Wolke am Himmel erscheinen, es kann es ins. Und dennoch wählt das Leben einfach, jetzt sprechen wir von Mensch zu Mensch im Erscheinungsspiel des Tagtraums des Göttlichen. Erscheint griffiger jetzt in diesem Moment. Ja. Ne? Mhm.
Könnte man denn dann auch so sagen, also diese Buddha-Statue, von der du gerade sprachst, die hinter dir sich befindet, die ist eben beides, die ist real, wie du es gerade und wie wir es gerade beschrieben haben, und dass man sagt, irgendwie ist sie auch nicht real? Kann man das vielleicht so sagen?
Als das Selbst ist sie sozusagen letztendlich real, als Erscheinung ist sie, als Erscheinung soweit real, soweit eine Erscheinung eben real unter Anführungszeichen ist, aber eben, es ist eben eine Erscheinung, das ist das, was es ist, was alles ist, erscheint einfach im Spiel des Traumes in einer bestimmten Farbeform, Ausprägung in diesem Moment.
Ich glaube, wir sind an einem, denke ich, an einem ganz wichtigen Punkt, was ja wahnsinnig viele Menschen auch beschäftigt. Ne? Was ist real, was ist nicht real? Es geht ja oft um dieses Thema. Und da werden die Köpfe sich heiß geredet. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, mal dabei zu bleiben, was ist denn damit gemeint? Was ist denn mit Illusion wirklich gemeint?
Ja. Im Hinduismus ist, in der hinduistischen Philosophie, ist letztlich das, was sich verändert, nicht real. Aber das ist halt wahrscheinlich eine andere Definition, als wir im Westen meistens verwenden. Ne? Und solange wir diesen Begriff haben, mit dem auch etwas definiert wird als ein Ding, ist es sehr problematisch, über das zu sprechen, was kein Ding ist. Ne? Das heißt, es ist immer die Formulierung eine Annäherung und da erscheint oft das, was in der Erfahrung ist oder im Erkennen ist, was worauf Mystiker hinweisen, einfach mit verschiedensten Pointern in der sprachlichen Ausprägung zum Beispiel.
Ne? Du hast gerade.
Daher kann jemand sagen, das ist alles ist real oder es ist nichts real oder es ist als das Selbst real und nicht als Erscheinung, aber selbst die Erscheinung ist, dann kommen wir zum Begriff real. Was ist der Begriff brauchbar oder nicht angesichts dessen?
Dann hast du gerade den Begriff Annäherung gebraucht und wie ist das denn, wenn man von Aufwachen spricht? Nähert man sich da an etwas an etwas, was nie erfasst werden kann? Oder ist Aufwachen etwas ganz Spektakuläres? Weil es gibt ja auch Stimmen, die sagen, Aufwachen bedeutet, man geht irgendwo hin, aber richtig ankommen tut man nie. Weil das, was man ist, ist nicht fassbar, sagen wir es mal so.
Ja, das andere ist wiederum im kausalen Spiel einer bestimmten Erscheinungswandlung. Es ist sozusagen wie Krabbel, Krabbel, Krabbel von A nach B und plötzlich erkennst du, dass du da, wo du bist, egal wo der Körper geht und das System sich bewegt, du bist da, wo du immer bist und immer warst einfach und wenn der Fokus auf die relativen Erscheinungen ist, macht es schon einen zu sehen, es gibt einen freien Weg von A nach B und das wird verrichtet und das geschieht und es ist beides brauchbar. Sozusagen auf der relativen Ebene. Aber was ist wieder die relativen? Sehr wohl sind diese Begriffe völlig griffig und brauchbar, aber nicht im Eigentlichen passiert gar nichts. Und ich kann gar nicht woanders hingehen, als wo ich immer bin. Das ist der Unterschied. Und es ist einfach, wenn dieses Verweilen im Eigentlichen realisiert ist, dann ist es auch das Baden in dieser Welt einfach schön oder einfach, das geschieht einfach und es kann auch verkostet werden und vertieft werden und es ist möglich, einen Malkurs zu machen und es ist möglich, Atemübungen zu machen und die neuronalen Netzwerke, die dauernd irgendwie auf Stressreaktionen laufen, wenn geringe Anregungen kommen, die dieses System Traumatherapie zu machen, das ist alles wertvoll, Leute, das zu unterstützen. Weil das ist ja nicht vorbei und das kann genutzt werden, aber im Eigentlichen gibt es auch nichts zu heilen. Ne?
Ja, da kommen wir quasi wieder zu der ersten Frage. Ne, gibt es etwas zu heilen? Macht diese therapeutische Arbeit Sinn? Aber ich habe schon verstanden, auf gewissen Ebenen macht es natürlich Sinn.
Und aus dem Wu-Wei, würde ich in der Interaktion des Lebens einfach schauen, was das Leben sozusagen, die Kraft, die den Weg kennt, dann ausdrückt und empfiehlt, ne? So dass ich nicht pauschal sagen würde, kann sein, dass ich zu jemandem sage, du brauchst unbedingt eine Therapie oder dass ich ganz abwinke und sage, vergiss das mit der Therapie. Und das ist kein Widerspruch, das ist einfach, das Leben weiß schon, wo das ungefähr was gerade wertvoll ist, ne? Aber niemand kann es bewirken, weil es ist nicht kausal, ne? Es hat auch Menschen gegeben, die waren Ja, im Ramana Ashram und haben gesagt, da ist nichts passiert, da sitzt er glückselig und ich sitze da auch und es passiert gar nichts. Und andere sind da wumm. Also. Und dennoch ist es, ich würde es nicht kausal verknüpfen, weil das, der Sprung ist kein Sprung in eine weitere Einsicht im Kausalen, sondern das ist plötzlich sozusagen von der Horizontalität der Zeit-Raumbewegung in die Vertikalität, das, die immerwährende Vertikalität.
Ja. Es wird da immer auch von allen möglichen Menschen die Fragen gestellt, woran erkenne ich denn dann, wenn ich vielleicht irgendwann mal aufgewacht bin, woran merke ich denn das? Und da hattest du gerade gesagt, das fand ich sehr schön, man kann auch letztlich baden in irgendwelchen Dingen dieser relativen Welt. Wäre es nicht vielleicht ein Indiz, wenn ich so baden kann in der relativen Welt und ich sehe alles, das ist schön, dass das ein Indiz dafür ist, dass da ein Aufwachen stattgefunden hat, wenn man in allem sozusagen das Göttliche sieht?
Die Frage, wie man es erkennt, ob man aufgewacht ist oder nicht, stellt sich sicher nicht, wenn man aufgewacht ist. Das ist ganz sicher. Und das ist ein lustiges Spiel, wenn Menschen versuchen, wie man zu erklären, warum man erkennt, wann man erwacht ist, weil das eben genau dann nicht keine Frage ist. Also das ist uninteressant und es ist auch keine Errungenschaft und da ist auch nicht ein Kriterium, wie viele bei wem aufgewacht sind oder nicht. Das ist völlig irrelevant, weil das ist eben genau das sogenannte Aufwachen, dass das so sonnenklar ist, dass da kein Zweifel und kein Glaube ist, sondern das ist einfach, es gibt, das ist das, was man auf nichts zurückführen kann, sozusagen, und da heißt es eindeutig. Und vorher ist es aber, ist es dieses Hin- und Herspringen und es ist, kann in der Unterstützung durch einen spirituellen Lehrer, durch einen Menschen schon hilfreich sein, so die Wolken so und das zu bekräftigen, wenn es so wackelt, so hin und her, so wie es bei mir auch war vor 20 Jahren, so wie das irgendwie, bis es klar ist, dass das, bis sozusagen ein Hineinwachsen ist, was aber kein Hineinwachsen ist, sondern dass das wirklich zu sagen, hey, das gibt's doch nicht, das kann's doch nicht sein, das kann's doch nicht sein und dann klar ist, dass es so ist und einfach, ja, vorübergehend erschien es wie noch ein kausales Hin- und Herspringen, was sich dann sozusagen da hineinbegibt in die Absorption oder wie auch immer. Ne? Und dennoch sind nach wie vor natürlich immer wieder auch Knöpfe verfügbar, die aber das einkonditionierte System betreffen und nicht das, was immer ist. Ne?
Du,
im relativen Sinne, was verwendbar ist und was. Und es kann sein, dass eine neurotisierte oder eine traumatisierte Stressreaktion, wenn das System sofort zusammenzuckt mit enormer Hormonfreisetzung von Stresshormonen, dass das wird dann bezeugt und es kann sein, dass dann Traumatherapie, dass ein freier Mensch auch Hilfe annimmt, einfach ohne Wenn und Aber.
Wenn ich dich so ich komme auf eine andere Ebene, wenn ich dich so erzählen höre, dann ist das ja sehr, sehr lebhaft. Das führt mich dann zur nächsten und vielleicht auch dann abschließenden Frage. Bist du wirklich gerne Lehrer oder kann man das, wenn du dich als Lehrer bezeichnen würdest, macht dir das viel Freude oder machst du das aus Berufung oder wie ist denn das?
Das Tätigkeitsprofil ist etwas, was einfach läuft und es kann sich auch im Laufe der Zeit ändern. Und das, was einfach zu tun ist, ist einfach unter Anführungszeichen ein spiritueller Lehrer sozusagen, das zu verkörpern. Aber das klingt jetzt für mich so beweihräucherisch. Also ich mag eigentlich die Formulierung nicht. Und gleichzeitig ist es aber genauso möglich in einem anderen Kontext wie dem biografisch erlernten Beruf einfach in dem Sinn zu sein. Und natürlich geht es immer und ausschließlich um Spiritualität. Und gar nicht um das Vermitteln von Inhalten. Das ist relativ, aber wiederum auch auf einer relativen Ebene wertvoll und Menschen haben Freude und es gibt Anregungen und das Spiel des Lebens, Menschen machen eine Ausbildung und das und das und das. Aber das Eigentliche ist das, was hinter dem ganzen Spiel dessen, was halt jemand, weiß ich nicht, im Profil des, wie die Vögel singen, der Leguan, der sucht irgendwie das Chamäleon, fängt Insekten mit seiner langen Zunge. Das ist einfach das ökosoziale, menschliche Profil auf der Bühne. Aber klar, das Eigentliche ist es, und es kann auch sein, dass ich meine Schullaufbahn schon früher beende in Bezug auf Pension und so. Es ist möglich. Also es ist, weil das so, aber das lässt sich, gibt Schwellenwerte im Spiel, im Relativen, und wenn die dann überschritten werden, dann gibt es auch entsprechende Schritte, dass da im Äußeren eine Änderung ist oder etwas frühzeitig abgebrochen wird.
Ich weiß ja von dir, dass du einen Beruf ausübst, glaube ich, an einer Schule, wenn mich nicht alles täuscht. Insofern bist du finanziell unabhängig. Es gibt ja manche, die als Lehrer da sind und das Geld benötigen, das sie da einnehmen über Satzsagens etc. Glaubst du, dass es ein Vorteil ist, wenn man finanziell unabhängig ist und als Lehrer arbeitet?
Das kann nicht allgemein beantwortet werden. Es ist einfach so, dass das Leben dafür sorgt, dass es in der natürlichen Sinnhaftigkeit dieses Prozesses die halbe Lehrverpflichtung einfach dieser Sockel ist, wo ich sozusagen, ja, wo es sich organismisch einfach gebärdet und auch im Relativen könnte man sagen, man könnte es kausal verknüpfen, dass ich sozusagen es mir erlauben kann, dann in keiner Form irgendeinen Druck in irgendwo auf Menschen auszuüben, was immer wieder passiert, aber in dieser Tiefe der Freiheit dürfte das kein Kriterium sein. Oder ja, du kannst auch sagen, ja, manche der ganz großen Mystiker haben da völlig drauf gepfiffen in jeder Form und es gibt aber auch relative Übergänge und es ist ja, wie weit es dann in kleineren kausalen Fäden irgendwelche Restprofilierungen, ja, es gibt bei Menschen, das möge dahingestellt sein. Ne?
Ja, man kann es nicht wissen.
Niemand kann beurteilen, wieso der Dalai Lama dort weggegangen ist und warum Jesus unbedingt das auf sich genommen hat müssen und so weiter. Das kann nur von innen gesehen werden, wie weit dann
wenn ich die Frage,
was auf der Bühne geschieht. Mhm.
Wenn ich die Frage ziemlich umgekehrt stelle, wie ist es denn, wenn mit Spiritualität viel Geld verdient wird? Hast du da eine Position zu?
Grundsätzlich gibt es sowas wie eine Liebessozialisation, dass alle versorgt sind. Das ist etwas, was im natürlichen Mitgefühl gewachsen ist und sozusagen völlig unnötig ist in bestimmten Mengen. Dann passiert es meistens, dass Selbstbeweihräucherung und Machtansprüche einfach auftreten. Mhm. Und das hindert Menschen, glücklich zu sein und wirklich in dieser Tiefe zu sein. Und das hat, der Guru-Sessel hat auch Osho letztlich das Genick gebrochen, würde ich sagen. Bei allen wunderbaren Qualitäten, die wir von ihm lernen können, was er eingebracht hat, das war wunderbar. Und dennoch hat es ihn letztendlich noch subtil isoliert von seiner Anhängerschar. Und das hat er irgendwie aufrechterhalten, dieses Spiel. Ne? Und diese radikale Konsequenz von Ramada, die hat Vorbildwirkung, weil die wirklich in sich, in dieser Totalität der Hingabe, auch jedweden Anspruch des Experimentierens mit Communities auf der Bühne und so weiter, ja, es ist für mich immer noch eine besondere, ich würde sagen, wie Prabhupada gesagt hat, der einzige wirkliche Satguru, den er kennengelernt hat. Und es hat auch Osho darauf hingewiesen, dieser Ramana, dass der glücklich war, der hat gar keine Ausreizungen in irgendeiner Weise gebraucht. Und ich muss sagen, dass ich schon auch irgendwie die Ausreizungen der Lila genieße, ja. Das muss ich zugeben. Und das ist einfach dieses, daher ist Ramana für mich also sozusagen im Innersten dieses Herz dieser ganz radikalen Liebesseinspräsenz und genauso die radikale Sozialverkörperung von Mitgefühl von Jesus, einfach total Vorbild, ohne jetzt jemanden auf einen Thron stellen zu können, weil es gibt keine Hierarchien in Wirklichkeit.
Ich habe noch eine letzte Frage, bevor dann die anderen weitermachen können. Kommt es vor, dass so etwas bei dir ist wie eine Ich-Identifizierung, wo man dann hinterher merkt, aha, das war aber egomäßig?
Das ist immer so lustig, weil natürlich das Ich ständig wieder neugierig ist, ob irgendwie wieder ein Ich auftaucht oder nicht. Es ist einfach, es wird bezeugt und es ist einfach in dieser Vertiefung da auch noch vieles viel subtiler aufgeräumt worden. Und das passiert einfach. Ne? Und das ist nicht, es ist in dem Augenblick, wo Erkennen passiert ist, ist gar nichts aufgeräumt von vornherein. Ne? Die Systeme, aber das ist einfach, wenn die Freiheit genutzt wird, in dem grundlos verweilen, dann geschieht Aufräumarbeit. Ne? Oder man spielt ein Spiel. Es kann ein unglaubliches Spiel sein. Es gibt die Guru-Spiele, die sind sehr heftig und intensiv und mit vielen Cities verbunden und haben ganz viele Anhänger und so weiter. Ja, aber wie es da innen ausschaut, im Innersten, ja, das kann man nur im Innersten ehrlich sein und schauen. Und es gibt immer was zum Lernen und es ist nie abgeschlossen im vorübergehenden, vergänglichen Spiel in Raum und Zeit. Und es ist im Erkennen, hat es nie begonnen in dieser konditionierten Spielart im Weltgeschehen.
Du gebrauchst ja dieses Wort bezeugen, jedenfalls so wie ich es wahrnehme, in einer ganz besonderen Art und Weise. Könntest du vielleicht jetzt als letzte Antwort von mir jedenfalls nochmal uns versuchen zu beschreiben, wie du bezeugen verstehst?
So ähnlich. Es wäre so wie die Leinwand verweilt in allen Filmen. Und die Leinwand wird nicht befleckt und wenn die Leinwand erkannt wird, dann ja, können immer noch grausliche Filme gezeigt werden und schöne Filme und die Qualität der Filme hängt gar nicht von der Leinwand ab, weil die Leinwand ist auch bei einem grauslichen Film gar nicht betroffen. Und dennoch, im Spiel des Lebens ist es halt so, dass das Leben auch sozusagen wählen kann im Nicht-Tun eines Geistes, was ich mir anschaue, wo ich hingehe. Und das ist einfach diese, aber es ist dieses Wunder, dass das eigentlich immer hier ist. Und es trägt es und es kann alles auftreten. Es kann Schmerz auftreten und es ist was anderes als in der Identifikation. Es kann ordentlich wüten und dennoch stellt sich keine Frage, weil es kann nicht anders sein, als es sich erfährt. Mit allem. Ja. Weil da keine Trennung ist.
Würdest du konform gehen, wenn ich sage, das ist ein absolut neutrales Bezeugen, was man gar nicht so, wenn wir als Menschen etwas bezeugen, damit hat es ja letztlich gar nichts zu tun. Aber vielleicht kann man ja sagen, es ist absolut neutral. Wäre das so eine Richtung?
Ich könnte zwei Antworten geben. Ich könnte sagen, ja, die Szene des einen selbst ist es absolut neutral. Und ich könnte sagen, nein, es ist die Vibration der verschiedenen Leidenschaftlichen dafür, dagegen. Und wow, es vibriert. Es ist überhaupt nicht neutral. Es ist Feuer und Wasser. Es reißt. Es ist, die Kräfte sind freigeschaltet. Es ist alles. Es ist total voller Leben, es ist leidenschaftslose Leidenschaft. es ist viel, viel heftiger als früher, wo es irgendwie so klein gehalten wurde und so spirituell in der Vorstellung gehalten wurde. Es kann auch zornig sein, es kann ausblippen, es kann wow, aber es ist etwas, was trotzdem das so stark relativiert, weil es eben ein Spiel ist, und dennoch das Wort Spiel ist eben das Leben. Das Spiel wird nur verwendet in dem Kontext, wo es auch wirklich, ja, weil sonst ist es kein Spiel. Ne? Mhm. Und um das geht's nicht. Es geht um das Eigentliche. Mhm. Wenn du so willst, das, was du gesagt hast, das immer neutral ist.
Mhm.
Die Sanftmut und die Entspannung in allen Stürmen.
Mhm. Ja, lassen wir es erstmal so stehen und jetzt könnt ihr weitermachen.
Ja, weiß nicht. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen entzogen. Also dann noch Fragen zu stellen, irgendwie. Ja.
Das Schöne ist einfach das Hiersein, ne?
Ja, ich da, was soll ich? Das war letztes Mal bei dir, glaube ich, auch schon so, dass irgendwie, ja, was soll man denn da irgendwie jetzt? Aber ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Also, warum taucht so viel Wissen auf, also wo es eigentlich nichts zu wissen gibt? Oder ist es nicht so, dass die Grundlage, dass es eigentlich, ja.
Das Wissen ist interessant. Das ist auch die, mich interessiert immer noch die, wie die Natur arbeitet, ne? Das, natürlich ist das kausal über die Möglichkeiten, was ich habe gestern wieder mal ein Video ausgegraben, wie Evolve Your Brain von Joe Dispenza zum Beispiel, weil damals auch in Amerika mit Science and Non-Duality und What the Bleep Do We Know. Das ist einfach relativ spannend, wie er seine gesamte Wirbelsäule redesigned hat. Das ist also schon spannend, wie er wirklich gewusst hat, das ist das, was immer trägt und dann monatelang einfach da gewusst hat, dass die Kraft, die den Weg kennt, die kann das umsetzen und bis er dann den Link gespürt hat, wie das wirklich geht und dann nach dem Unfall, wo er da gelähmt war, im Rollstuhl gesessen ist, das wirklich redesigned hat in der Visualisierung. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre wie Ramana, der gar nicht interessiert war. Das hat überhaupt nicht gejuckt, da mit dem Tumor irgendwas anzufangen. Das kann man nicht wissen. Also ich finde nach wie vor, die Wissenschaft im Lila ist halt verwandelt, ne? Es ist dann halt klar, dass es gibt nichts Getrenntes. Ne? Es gibt keinen objektiven Forscher, der die Welt untersucht.
Aber es ist dennoch individuell. Also was dich interessiert, interessiert mich vielleicht nicht so unbedingt. Also ein paar Sachen vielleicht schon, aber
ja.
So, es bleibt individuell.
Es gibt halt weiter Lehrer, die ich kenne, auch die total sportlich interessiert waren und das genießen. Das interessiert mich fast überhaupt nicht.
Mhm.
Ich bin, und das ist aber schön, aber die Freude ist es, dass das Leben sich freut einfach. Und das ist völlig wurscht, ob jemand Fußball spielt, ob jemand Eishockey spielt, sich anschaut oder jemand Schach spielt oder gärtnert. Oder einfach sitzt und in diesem Sitzen einfach im Liegestuhl einfach dieses im Liegestuhl und völlig losgelöst und gar keinen Bezug zu dem, was da sich ereignet, braucht oder nicht oder. Es ist so in der Weite freigeschaltet.
Das ist einfach eine Freude dann, also eine gleichmäßige Freude, oder?
Es kann also ganz intensiv dann Tränen fließen. Es kann total, ja. Weil ich das bin, weil du das bist in dieser erweiterten Perspektive des Lebens mit allen fühlenden Wesen, das kann sehr heftig sein und weil es im transpersonalen Kontext. Das eigentlich ist weder personal noch nicht personal, das ist jenseits aller dieser Kategorien. Und dennoch, das Erleben in der Lila ist sehr wohl in einem größeren menschlichen Kontext zum Beispiel erlebbar oder im Kontext der Natur. Das ist so wie also ein universeller Schamanismus.
Und was mich noch interessieren würde, also seit deinem Aufwachen, ist dieses Gefühl, also ein Mann zu sein, noch genauso wie früher, oder, also ich meine, dieses Geschlechterding, ist das noch genau aufgeteilt, oder, also ist das eigentlich noch so, oder kann das auch wechseln, ja, oder?
Das wechselt im Laufe der Zeit das Interesse, ne, weil auch die hormonelle Situation wahrscheinlich in diesem Körper sich ändert und so weiter. Ich könnte sagen, es ist anfangs in diesem Hype sogar stärker. Da sind die Vitalkräfte, wow. Und es kann aber mit der Zeit sich so in so eine ganz tiefe, entspannte, losgelöste, wo der Körper weniger interessant ist und wo dieses hormonelle Spiel natürlich erfordert es so eine Art spielerische Restidentifikation mit einem männlichen Körper. Und mit einem gewissen hormonellen Setup und das kann schwanken. Und das, so im Erleben der Zeitenströmung kann es sein, dass das ganz intensiv wieder wird und dass das völlig verebbt und alles ist möglich.
Mhm.
Aber es ist, wie es ist, und es ist, da gibt es nichts falsch und richtig. Es ist einfach damit sein.
Also wird auch nicht groß drüber nachgedacht, wahrscheinlich.
Da wird auch nicht nachgedacht. Aber es ist natürlich in Interaktion mit Menschen, in dem Austausch, in der Sexualität oder in der Begegnung sehr wohl, dieses sich erspüren. Aber es gibt dieses eigenartige, stimmig vibrierende, was das Wort Authentizität klingt auch schon wieder nach einer kontrollierten Idee, wie das sein müsste.
Okay, danke. Vielleicht möchtet ihr was zuerst mal fragen?
Ja, und du hast am Anfang, haben wir über Meditation gesprochen. Könnte man sagen, also solange es ein Innen und Außen für die Menschen gibt, ist es ein Ausrichten nach innen. Das irgendwie, also egal was sonst ist, doch irgendwie meistens beglückend ist. Also so erlebe ich es.
Das ist eine mögliche Formulierung. Ausschließlich nach innen ins Herz. Aber es gibt auch die Flucht wiederum in einen Zustand von Passivität, die nicht. Und daher kann es passieren, das merke ich in der Interaktion, dass auch bei manchen Menschen ich eben ganz stark auf diesen sogenannten lebendigen, vibrierenden Alltag hinweise und weniger auf diese Versenkung. Weil es gibt die sitzen auch in Arunacha, in der Virupaksha-Höhle und tauchen ein und sitzen stundenlang da in der Versenkung. Und kaum sind sie zurück in Deutschland oder Österreich, geht dasselbe Theater wieder los. Also es ist... Ja, es ist die Stabilisierung sozusagen im Innersten, ja. In der Herzhöhle, das ist wertvoll und das ist für viele Menschen einfach dieses.
Und dieses Meditieren auf bestimmte Chakren, kannst du da was zu sagen?
Ja, was kann das Ich anderes tun, als einmal umkreisen, einfach zu sagen, nichts ist jemals geschehen, sei glücklich und aus, mehr brauchst du nicht wissen. Das ist halt nicht lebbar für die meisten. Ne? Daher ist es, gibt es die sogenannte Annäherung, gibt es das Arbeit mit dem Energiesystem und der Aspekt der Frische und Freude ist es, der halt aus dem Sein kommt dann in der Begegnung. Wo das, ich kann es nicht erklären, das ist dieser Funke, Das kann genauso Kuchenbacken sein, aber das Energiesystem, es gibt keine Erlösung jetzt, die in der Freischaufelung der Chakren geschieht. Das ist einfach das Clearing im Energiesystem, ne? Kausalkörper, Vital, Mental, Auffrischung und so weiter. Aber die Einsicht passiert, wann sie passiert.
Könnte man sagen, die Frische und Freude ist ein Hinweis, also wo es hergeht, also wenn man so einen Hinweis gerne haben möchte?
Ja, dann ist die Empfehlung, geh einfach zu der Lebendigkeit, die dich berührt, die dich am stärksten berührt und lass dich nicht abhalten. Geh dorthin, pfeif drauf, wer das ist und wie, was im Äußeren drumherum, lass dich berühren, sozusagen, sei ehrlich und wenn du einen Lehrer, einen Begleiter suchst, dann geh zu dem, der dich am meisten anspricht, berührt oder irritiert, wo du nicht anders kannst. Und dann setze deine ganze Energie da hinein und gleichzeitig kannst du nichts tun. Aber solange es ein Ich ist, scheint es so, dass du alles zur Verfügung Stehende tun kannst, um frei zu sein.
Ja, ich dachte jetzt
nicht. Erscheint es dann für ein Ich?
Nicht unbedingt an Menschen, sondern auch an Tätigkeiten. Also wenn ich jetzt merke, Schwimmen tut mir gut im Meer oder ein bestimmtes Spiel oder ja, was weiß ich, dann ist es immer, ja, würdest du sagen, in die Richtung gehen, wo es sich leicht und einfach anfühlt?
Ja, es ist dieses Fließen einfach, ne? Es gibt diese Möglichkeit, ins Wu-Wei so hineinzufließen. Es kann auch sein, dass du plötzlich übernommen wirst und plötzlich ganz in diesem Flow bist und dieses Erkennen sozusagen irgendwann später passiert und du schon in dieses Wu-Wei übernommen wirst, wo du merkst, dass du meditierst einfach den Sport, du meditierst das Essen mit Freunden, du meditierst sozusagen, du alles als Ausdruck ist möglich. Ne? Sportliche Begegnung, Musik hören, Menschen treffen, alles das, wo es...
Oh, du benutzt ja gerne die Ausdrücke, ist dienlich oder wertvoll, aber das zeigt ja auch irgendwie eine Richtung. Also dienlich wozu, wertvoll im Vergleich wozu? Also.
Es gibt auch eine relative Reifung. Wenn du zurückschaust über die Jahre, was hat sich verändert? Ne?
Ich bin älter geworden. Die Haare sind grauer geworden.
Okay, das ist eben was, was das System betrifft. Ne?
Ja. Klar, und der Körper verändert sich und Hormone und so weiter und so fort.
Die Demut und die Hingabe, die vertieft sich, weil einfach, wenn der Körper älter ist, alle möglichen Wehwehchen auftauchen und alle möglichen Sachen. Und es kommt alles aus der Kindheit und alles kommt irgendwie zurück. Und das ist ein Reifungsschub, dem kann niemand entkommen. Und es ist gerade, wenn der Körper älter wird und dann schon Verschiedenes im System ist, dann eben noch ein Schub, tiefer zu reifen.
In der Akzeptanz.
In der Akzeptanz und im Mitgefühl mit dir selbst und im Mitgefühl mit Geschöpfen, die das erleben.
Kannst du irgendwas über die Zukunft sagen oder ist da einfach nur Interesse auch, zum Beispiel an der Zukunft?
Ja, in der ewigen Gegenwart. Aber es kann nur aus der ewigen Gegenwart heraus gelöst werden. Ne? Daher, ich sehe mich dann irgendwo engagiert, vielleicht auftreten oder nicht, das kann ich nicht wissen. Ne? Und es kann auch eine Änderung geben, zum Beispiel in Bezug auf Impfungen, in Bezug auf Verhalten zu Viren und so weiter. Alles das wird berücksichtigt. Das ist Reifung, aber das Eigentliche ist das Plateau, von wo aus auch Information und Zeitthemen aus in Frische beleuchtet werden können und neu beleuchtet werden können. Ne? Das ist immer das eigentliche Plateau, wo klare Sicht möglich ist. Aber ich schiel nicht jetzt noch, aber du kannst ein Thema nennen, die Zukunft betreffend. Ne?
Okay. Aber ja, zum Beispiel unsere gesellschaftliche Zukunft will ich eigentlich gar nicht so drauf hinaus, weil da ja ganz unterschiedliche Sichtweisen sind. Und
Frieden ist nur möglich in dieser immerwährenden Gegenwärtigkeit. Und dann ist es möglich, das Beste auch in der Spielhölle oder im Spielhimmel draus zu machen. Und es ist immer Heaven and Hell in Farbe und Form. Es gibt nur den Frieden und glücklich sein oder nicht glücklich. Und es ist immer mehr dieser Frieden, dass es total stimmig ist, wenn es sich anfühlt im gesamten Repertoire. Und es kann sich auch, ja, und Freude und Schmerz und Berührung, alles das.
Aber das
es ist nicht nur süß und angenehm.
Aber du sprichst von einem inneren Frieden, oder? Der ist völlig unabhängig vom Äußeren, Frieden oder Krieg oder Auseinandersetzung.
Der Frieden als das Eigentliche ist kein Zustand. Ist der Friede im Betriebssystem ist einfach eine Empfindung, die der letztendliche Friede ist auch, wenn es sich nicht friedlich anfühlt in der Erkenntnis, weil das auch dann sein darf, weil es ist.
Ich habe letztens etwas gelesen, da wurde hingewiesen auf unsere Geschichte, also die menschliche Geschichte, dass irgendwann sowas entstanden ist wie Herr- und Knecht-Verhältnisse. Also da wurde gesagt, vielleicht ganz früher, als die Menschen noch in Horden lebten, haben sie sich vielleicht gegenseitig umgebracht, um bestimmte Ressourcen zu gewinnen. Und irgendwann wurde es vielleicht so, dass der Stärkere gesagt hat, okay, du kannst am Leben bleiben, aber dafür musst du tun, was ich dir sage, du musst für mich arbeiten. Also ich fand das irgendwie, es hat mich berührt, weil es wird so als selbstverständlich hingenommen, dass Menschen in Verhältnissen leben, wo der eine das Sagen hat und der andere folgen muss. Ich will nicht sagen, dass ich damit grundsätzlich ein Problem habe, aber irgendwie siehst du es auch, dass das eigentlich nicht natürlich ist. Der menschlichen Natur würde es viel mehr entsprechen, dass alle irgendwie sich auf Augenhöhe begegnen und es keine Herrschaftsverhältnisse gibt.
Was du natürlich nennst, ist ganz schön wild. In der Hominiden-Evolution ist es noch viel ärger. Wenn du dir das Spiel der Schimpansen in der Community anschaust, das ist vielleicht bei den Bonobos, bei den Zwergschimpansen aufgeweicht. Das ist total brutal. Das ist eine totale Hierarchie, dass ein Diktat des Oberkapus, der alle weiblichen Affen, Herrvögel, wir sind passt, das reine Machtanspruch, um seine Gene zu verbreiten. Und teilweise werden dann die Jungen auch gekillt, wenn sie sozusagen nicht von dem sind. Daher schließen sich die weiblichen Schimpansen teilweise zusammen, um sich sozusagen zu verbünden, irgendwie gegen die Obermänner, die dort herrschen. Also es gibt so viel Idealisierungen über die Natur, was natürlich ist, was überhaupt nicht natürlich ist. Ich würde sagen, der Quantensprung besteht darin, dass wir eben in einer Intimität der Begegnung, in Mitgefühl, in eine Neuordnung sozusagen kommen in diesem Eigentlichen, das zu erkennen gibt, dass wir eine ganz neue Wertordnung auch schaffen können im Verständnis von Mitgefühl und Reifung, das nicht in dieser Hierarchie funktioniert, wie es bei vielen Tieren einfach natürlich sozusagen gesteuert geschieht, was sehr brutal sein kann. Und da kommt sowas wie Intimität und Liebe und Verletzlichkeit auf den Plan, was in vielen Tier-Communities in der Form nicht gerade erscheint. Also vielleicht eher noch in Wahl-Communities bei Delfinen, aber auch bei unseren Verwandten, den Menschen offen. Also geht es teilweise schon ziemlich wild zu. Sodass vieles von diesem Spiel, dieser Machtansprüche eigentlich so aus dem natürlichen Repertoire der Vorfahren durchaus im Spiele der Welt nur ein bisschen verstärkt ist und eben durch diese Großhirnkapazitäten noch in extremere Ausdehnung geht, im Plus wie im Minus. Ne? Durch die Erfindung der Waffensysteme, durch die alles das. Ne?
Also ich meine, sowas erkennen zu können in mir, dass da eine Sehnsucht ist nach so einer friedlichen Welt, wo die Menschen, wo die Liebe irgendwie als das Höchste angesehen wird. Und kennst du sowas?
Das ist total auch meine Vision losgelöst, aber es gibt kein Beharren. Klar, neue freie Communities. The next Buddha ist Community. Es war auch ein Spruch bei Science und Non-Duality. Ja? wo einfach sozusagen wie im urplatonischen Staat oder in der Vorstellung von Laozi jeder genau seinen Platz hat in dieser lebendigen Community, die letztlich keine Hierarchie ist, weil die Verbindung ihm selbst ist, im Herzen des Seins, im Herzen aller Geschöpfe. Und sozusagen jeder nach seinen Fähigkeiten und seinen Möglichkeiten das gestaltet, was ihm liegt, was er liebt und da sein Leben im relativen Spiel der Welt damit bestreitet, seinen Lebensunterhalt.
Ja, wenn ich das benennen müsste, würde ich sagen Schenkungsgesellschaft. Ne? Jeder gibt das, was er gerne geben möchte für alle und vertraut, dass alles sich regelt dann dadurch. Ne?
Für mich gibt es aber keinen Ausschluss der wilden Kräfte. Das heißt, die dunklen Kräfte, Luzifer, der Lichtbringer, ist einfach diese Möglichkeit, Schattenanteile klar zu sehen und neu zu nutzen, sodass alles ins Licht kommt und dem Leben dienlich verwendet wird, sozusagen. Ne? Im Miteinander des Berührtseins, dieses Sozio-Verständnisses in einer größeren Ordnung. Es ist keine Gleichmacherei, die hat nicht funktioniert, gesellschaftlich, politisch. Ja, es ist einfach sozusagen, es ist wie ein Orchester, wo jeder Musiker seine Melodie herausgekitzelt bekommt. Und es gibt den Dirigenten, der auch weiß, dass es immer das Selbst ist, was dirigiert, der einfach die verschiedenen Schwingungen herauskitzelt und wo die Musiker immer mehr autonom spielen, plötzlich lebendig miteinander, wo sozusagen die Mitte des Herzens in allen ist, sodass jeder autonom interagierend mit allen anderen zusammenarbeitet. Und es kann ganz schön wild sein, es können wilde Kräfte sein. Das ist eben dann Engagement und eben weniger in die Kanalisation von Gewalt. Da sind immer noch die sieben Todsünden sozusagen auch enneagrammisch die Fixierungen, die hinderlich erscheinen. Und wenn die immer mehr gesehen werden, können sie sich lösen im relativen Spiel. Und dann wird Maya zu Lila. Das hat keinen Einfluss auf die Leinwand, auf das Letztendliche, aber sehr wohl, wie wir unser Leben leben und wie unser Leben gestalten in dieser Welt.
Das hört
sehr
sich,
konkret und pragmatisch.
Ja, das hört sich für mich so an, auch als wenn du sagen würdest, man soll nicht irgendwie eine schöne Vision benutzen, um damit das freie Spiel der Kräfte zu übertünchen, wo es eben auch alles gibt. Ne? Also sowohl die schönste Schönheit als auch die gemeinste Brutalität.
Aber es ist diese Möglichkeit zu lernen und zu reifen und im Dienste der Liebe, das in diesem Wandel eben ist dem Leben dienlich. Und da ist das Fühlen und genauso die Vernunft und die Berührung alles das, wo es überpersönlich einfach gesehen wird. Ne? Das Verständnis reift und wenn das Verständnis, wie Jesus gesagt hat, liebe deine Feinde auch, weil es dann klar ist, dass auch der Mörder nicht anders kann. Nur ist es natürlich, der findet keine andere Einlösung als aufgestaute Energieformen als Hass dann zu entladen in einer Spontanhandlung oder in einer fixierten Vorstellung, die da schrittweise im Mentaltunnelblick im Hass da zusammen sich braut. Auch das ist verständlich. Das ist auch die Liebe, die da völlig irgendwo steckt und im freien Bewusstsein ist dann das Opfer einfach, wie das erlebt, aber genauso der Täter in der Zwangsjacke, in der sich befindet, dann wird es immer leichter verständlich im Überpersönlichen, wie Menschen leiden. In dieser Illusion des Gefangenseins, in diesen Ansprüchen. Klar, es ist da die Vision, dass das alle die Waffen niederlegen, weil das völlig klar ist. Und da hat es einmal so einen Film gegeben, wo Krieg war und wo die gekämpft haben. Und dann haben sich einzelne Krieger da getroffen, der verschiedenen Lager. Und die haben dann gesagt, hallo, hallo. Und zum Schluss sind es immer mehr geworden und haben sich zusammengesetzt und gefeiert, bis auch die Oberkapus letztlich aufgeben mussten und sich dazugesetzt haben. Und alle haben ein Festmahl gefeiert. Ich weiß nicht mehr, wie der Film geheißen hat, aber so in der Art ist auch meine Vision einer neuen Gesellschaft, aber ich weiß, es geht nur ausschließlich im Gewahrsein dieses Momentes, in der Anbindung ihm selbst, können wir die Welt gestalten, sonst können, ist wiederum das sich verlieren in Idealisierungen, das kenne ich sehr aus der Esoterik, ne? Die ganzen Wünsche 2012, 2013, Maya-Kalender hin und her und die neue Vision und die neuen Energien. Es ändert sich da sehr viel relativ, aber hallo. Alle Kräfte wollen gesehen werden und dem Leben dienlich genutzt werden.
Das heißt, es muss sich natürlich entwickeln und es muss einfach stimmig sein. Es muss dran sein.
Und wenn dieser Shift passiert, den Jesus und Buddha und den Jesus vor 2000 Jahren sehr exemplarisch vorgelebt hat, wenn der Shift in vielen Menschen passiert, dann sind die wilden Kräfte anders genutzt, als um jemanden niederzumachen und zu töten. Ohne sich scheinheilig irgendeiner Vorstellung von Ahimsa im idealisierten Blickwinkel hinzugeben und auch Angst zu haben, irgendwelche Insekten irrtümlich zu zertreten. Das heißt, es findet eine natürliche Sozialisation im Verständnis der Kräfte. Ne? Klar, das ist Entwicklung. Das respektiert auch die Darmlänge des Menschen, die einfach vom Gebiss und dem Ollen her einfach sozusagen im Allesfresser-Modus liegt. Aber sich auch immer noch stärker in laktovegetarische und vegane Spielarten entwickeln sind, weil sie dem Wohle des Planeten dienlicher erscheinen. Ne? Und das ist gut. Und jeder kleine Schritt der Einsicht, des Verständnisses, auch von Wissenschaft, von Lernen, von Erfahren, ist wertvoll. Ja? Jede relative Einsicht und Verfeinerung im Spiele der Welt. Weniger Kühe, weniger Methanproduktion zum Beispiel, um irgendein Detail rauszunehmen aus dem großen Pot der Lebensmöglichkeiten und Gestaltungsmodi.
Würdest du sagen, dass alle Energien und Impulse, die so auftreten bei den Menschen, in unterschiedlicher Form eigentlich ausgelebt werden könnten? Also zum Beispiel Wettkampf. Der muss nicht in Krieg enden, sondern der kann auch ein Sport sein oder das Künstler sich messen, wer das schönste Kunstwerk macht oder was. Also die Impulse sind da, aber wie sie ausgelebt werden, gibt es doch eigentlich ganz viele Möglichkeiten.
Genau das meine ich, dass sie einfließen in schöpferische Bewegungen, die wirklich dem Leben dienlich sind, die Freude bereiten, die nicht in der Schönfärberei der Vorstellung hängen, sondern konstruktiv einfach verwandeln einfach. Ne? Das klar, wenn die Polarität zwischen hell und dunkel aufgehoben ist, gibt es Verständnis für alle diese Teile. Aber die Entwicklung zum Licht, ohne dass das und die dunklen Kräfte werden einfach neu gesehen und neu verwendet, dem Leben dienlich. Und da ist unglaublich viel Power, ne? Die kann in Engagement einfließen, die kann in die Kunst einfließen, beim Schlagzeugspiel kann die Aggression reinfließen und sie kann in ritualisierter Form einfließen, sie kann in Kampfsport sich ausdrücken, ohne dass Menschen Kriege führen. Da ist ganz viel Energie, die dann natürlich frei wird, wenn das bewusst wird, ne? Und da kann ein enormer Schwenk passieren vom Saulus zum Paulus. Oder es geht graduell im Verständnis.
Wer oder was bestimmt, wie Impulse ausgelebt werden? Einfach das Spiel des Lebens, oder?
Letztendlich ist es das Spiel des Lebens, wie auch immer es erscheinen mag. Aber es tut gut, solange ein Ich geglaubt wird, die Verantwortung für dieses Ich zu übernehmen. Das ist essentiell. Und nicht zu sagen, da ist kein Ich und alles geschieht sowieso durch das Göttliche, auch die Kriege und das alles. Es ist wertvoll, dieser Quantensprung im Spiele des Ich, sich dem Ich zu stellen und die Verantwortung zu übernehmen für dieses Spiel in der Kausalität, solange es geglaubt wird.
Ja, was heißt es genau, die Verantwortung übernehmen? Also wenn ich gleichzeitig das Gefühl habe, das Leben ist ein Ablauf, es passiert einfach, wie kann ich da Verantwortung übernehmen? Ich kann ja nichts anders machen, als wie ich gemacht habe zum Beispiel.
Das Leben wird immer wieder dafür sorgen, dass es Momente gibt, wo sozusagen die Zeit stehen bleibt und wo eine Bestandsaufnahme geschieht. Es kann am Schlachtfeld passieren, dass der Henker plötzlich zusammenzuckt, wo er dem Opfer in die Augen blickt und plötzlich etwas erfährt, was er einfach nicht kennt, wo er immer ausgewichen ist, was ihn so intensiv durchzuckt und plötzlich irritiert, dass da irgendwas passiert, was ihn in den Moment wirft und ihm zeigt, dass es das Leben eine andere Richtung nehmen möchte. Und das ist so etwas wie Reue, etwas sowas wie, ja, und das Vorübergehen gibt es auch sowas wie Buße und alles das zusammen, ne? Sich dem zu stellen.
Hingabe auch dann.
Hingabe, klar. Hingabe ist letztlich die Bereitschaft, sich dem auszusetzen. Alles, was auftaucht, hinzugeben und zu sehen. Das heißt, es ist die Bewusstseinsläuterung. Überhaupt.
Kann ganz schön schmerzhaft sein, oder?
Es ist schmerzhaft und das ist das, was essentiell ist für ein Ich. Das ist total wichtig und die Liebe weiß ja auch, dass das total essentiell ist. Das ist im Spirit noch mehr, ne? Das geht noch tiefer, immer noch tiefer, dass das Ja, Ja, diese Bereitschaft, das zu spüren. Und das ist dieses Unerklärliche in der Liebe, dieses Süße in dem Wahnsinn, es noch tiefer und heftiger erfahren zu dürfen. Schonungslos. Das ist das, was der Liebende ja will. Er kann nicht anders, ne? Das ist nicht abstrakt. Das ist kein einfach im Sein, in Frieden verweilen, sondern es ist im Spiele der Welt ist es totales Menschsein. Die Geburt des Menschseins.
Ja, berühren zu hören, oder berühren, ja.
Also. Das ist so, das ist das Um und Auf in dieser Welt, in dieser. Und da stellt sich dann keine Frage, ob Illusion oder keine Illusion, weil es meistens dazu führt, dass man sich advaitisch abgeklärt, entweder im Absoluten versteckt oder irgendwie. Und gleichzeitig kann man das so nüchtern formulieren. Ne? Das ist, weil.
Also der Körper, der spielt auch richtig mit rein. Also der wird auch richtig durchgeschüttelt eigentlich davon, oder? Also.
Der Liebende ist bereit, völlig durchgeschüttelt zu werden. Das Tremendare durch alle Schichten, das ist herzlich willkommen, das geht nicht anders. Also das ist drum, das ist das, was ich an Jesus so liebe, diese totale Bereitschaft für den Wahnsinn, da einfach so und nicht anders in dem Wahnsinn sein zu müssen, weil der Impuls im Schwellenwert genau im Hinblick auf diese Erfahrung gegangen ist, da in diese Inszenierung dort, durch und an. Und es fällt uns leicht, jetzt da zu sitzen und jetzt da am Laptop und da zu sagen, hallo. Aber wenn da jetzt Bomben fallen, dann wird sich zeigen, was diese Spiritualität wert ist. Das ist immer dann, wenn es häufig so, das Leben so häufig so la geht, dann kann man ja leicht reden.
Aber kann es manchmal sogar ein bisschen leichter sein, wenn es gerade voll chaotisch ist, dann doch anzuhalten, weil irgendwie, ja, weiß nicht.
Das ist eben der Weckruf. Das ist der Weckruf. Ja. Ist eben gerade so viel Spannung, die dann frischen Wind bringt. Das ist ja das, warum das Leben das liebt auch und nicht einfach nur, einfach ist es alles, wie es ist und alles geschieht und da ist niemand da und es wird da bezeugt, was da geschieht und ja. Aber letztlich ist es beides. Ne? Es ist kein Widerspruch. Die advaitische Formulierung von niemand da und alles wird bezeugt, ist genauso wie das Feuer des Lebens, was durch und an einfach durch alle Schichten gehört, gespürt, gefühlt, geschmeckt werden möchte, durch und an.
Hört das mal auf oder hat es überhaupt mal angefangen?
In der Liebe braucht es niemals aufhören. Für wen? Es geht darum, einfach das zu leben, es zu sein, es in Totalität zu verkörpern, es zu das, was das ewige Leben ist und hier auf Erden einfach zu leben. Und es hängt dann vom Naturell ab, wie es sich ausdrückt. Ne? Ich kann sehr viele Facetten von Jesus und Rumi sehr nachvollziehen, von emotionalen, menschlichen und auch genauso die kontemplative Seite von Ramana oder Buddha. Die viel kontemplativer, das ist kein Widerspruch, das ist einfach die Ausdrucksform.
Okay, ich habe mal gehört, dass Ramana, der war ja ganz still und so, aber jetzt, ich habe es nur gehört, ist die neue Zeit, dass das doch nach draußen kommt oder sowas. Das stimmt in dem Sinne aber nicht, oder? Ja, es ist einfach nur ein anderer Ausdruck.
Ich habe deine Frage jetzt nicht verstanden.
Also das Ramana war ganz still und der hat ja auch nicht mehr viel gesehen und die Welt war total absorbiert, sag ich mal. Aber dass jetzt doch die Zeit gekommen ist, dass die Welt doch mit reinkommt oder irgendwie sowas.
Es ist so spannend, die spannendste Zeit, darum habe ich immer die ausgesucht. Das ist ganz spannend im Moment und das ist genau die richtige Zeit. Alles das zu verbinden, das Wissen der alten vedischen Seher mit dem totalen westlichen Alltagswahnsinn. Ne?
Okay.
Ja. Das ist wow. Ja.
Dass jetzt doch die Möglichkeit besteht, dass das wirklich gelebt wird. Richtig im ganzen Trubel.
Zu sehen, dass die Weisheit der Absorption im spirituellen Herzen und das volle Leben in der Welt kein Widerspruch ist. Ja.
Wo drin besteht für dich dieser westliche Wahnsinn, den du gerade erwähnt hast?
Viele auch im Westen genutzte Formen des Kontemplativen, wie etwa, weiß ich nicht, der Zen-Buddhismus, die Stille des Geistes, die Innenschau, sage ich jetzt einmal nur, jetzt, ich polarisiere jetzt natürlich mit Vorstellungen, weil es würde sagen, mehr nach innen. Der östliche Weg ist mehr nach innen und der westliche ist, dass the show must go on, die Wirtschaft, die Gesellschaft, das ist immer im Außen, sozusagen. Aber es gibt natürlich kein Außen und kein Innen. Ne? Und sozusagen jetzt polarisiert formuliert, wäre der westliche Weg eher ein etwas auf die Bühne bringen, etwas schaffen, etwas gestalten, eine gewisse Effizienz, eine gewisse Leistung, unter Anführungszeichen, etwas hervorzubringen und die kontemplative Einkehr scheint sozusagen eher der östliche Weg jetzt in vielen Traditionen. Ich glaube, es ist immer beides, weil die Einkehr ins Herz bei Jesus und bei Meister Eckhart und so weiter auch, es geht nur nach innen und sozusagen von innen, unter Anführungszeichen, im Spiele der Welt, ne? Aber das ist jetzt keine Reihenfolge. Das ist wiederum, wie es jetzt konzeptualisiert wird. Um etwas zu verbinden, was man nicht verbinden kann, weil diese immerwährende Seinsdimension man nicht verbinden kann mit dem Spieler in der Welt. Aber zu Hause im ewigen Leben ermöglicht auch dieses Leben als Mensch in der Welt, nicht von dieser Welt, lebendig und griffig und neu und schöpferisch losgelöst zu gestalten. Das ist weder aktiv noch passiv, das ist total vibrierend. Und gerade Ramana ist so ein Beispiel, diese totale Vibration, obwohl es so schien, als würde dieser Körper einfach fast wie eine leblose Statue da in Glückseligkeit strahlend sitzen. Ne? Aber das ist unglaublich, was da an lebendigem Qi kursiert ist. Ne? In vermeintlicher grober Betrachtung vielleicht, wo Menschen, die das und Menschen, die dieses erspüren konnten, dieses Feuer von innen, die haben gemerkt, wow, es ist ein Vulkan, ein Vulkan, der in sich ruht. Ne? voller Leben. Arunachala Shiva.
Vermisst du es, dass du nicht nach Indien fahren kannst?
Nein, sobald es wieder möglich ist, werde ich wieder hinfahren. Nicht früher und nicht später. Ich zerbreche mir nicht den Kopf. Keine Ahnung, mal schauen, was dieser Sommer möglich macht. Und ja, mache meinen Retreat, diese 9 Tage wieder Ende Juli und komme dann nach Wernigerode. Also es ist jetzt nicht Halberstadt, sondern es ist jetzt der Yoga-Raum in Wernigerode. Auch ein sehr schönes Städtchen. Da mag den Harz und die Umgebung recht gern und weiß noch nicht, mit Berlin weiß ich jetzt noch nicht, wie sie das gestalten wird und wie weit das. Ich denke, dass ich ja irgendwo in Berlin sein werde und vielleicht bin ich auch nur privat in Berlin und keine Ahnung. Das weiß das Leben und ich brauche das nicht wissen.
Ja, bei den Nicht-Dualität-Tagen Anfang September in Oberösterreich im Schwäbischen Hof, da bist du auch. Ne?
Da bin ich auch sowieso da. Ne? Klar. Und alles, was sonst noch dazwischen kommt und irgendwie in dem gar nichts ist ausgeschlossen, ist dieses One Spirit Festival, da war kann die Energiebewegung immer weniger. Aber es ist auch wahrscheinlich, weil dieser Festival-Charakter doch immer noch ein bisschen diese ESO-Schwingung stärker ist als dieses, sage ich mal, die 2 Pfeiler von totalem Menschsein und reinem Advaita, für die ich stehe. Und natürlich bin ich auch interessiert an Heilung im Relativen. Also ich arbeite viel mit verschiedenen Energieformen und so. Das Primäre ist, das kann man nicht trennen, das Feuer des Menschseins, das vollkommen praktische Feuer des Menschseins und die Einsicht einfach in die Natur unseres wahren Wesens.
Bietest du eigentlich mittlerweile auch Einzelsession an über Skype oder so oder Telefon oder?
Einstweilen noch nicht, ich weiß nicht, wenn ich vielleicht meinen Lehrerberuf irgendwann beende, vielleicht ein bisschen früher beende mit der Pensionierung, weiß ich nicht, dann vielleicht mehr. Aber so ist es mehr ein Frühstück im Freundeskreis, wenn es passiert. Das ist dann keine Sitzung, das ist dann vielleicht so ein Gespräch, das sich so ergibt im Ort Frühstücksgespräch. Aber es hängt dann von der Intensität der Herzsehnsucht einfach ab, dann kann ich ja nicht Nein sagen. Ne? Egal, was die formellen äußeren Rahmenbedingungen sind. Ne? Und wenn das entsprechend störend ist, dann höre ich mich vielleicht auch da Ja sagen. Obwohl ich sage, ich gebe keine Einzelsitzungen, kann es plötzlich sein, dass das plötzlich geschieht, weil es sich die Frage nicht stellt, weil da einfach die Intensität dieser Sehnsucht nach dem so stark ist, dass das sein muss. Das kann ich mir nicht aussuchen. Also es gibt einen gewissen formellen Rahmen, aber der ist nicht starr. Der ist ziemlich plastisch.
Ja, unser Interview ist jetzt kein Frühstücksinterview, sondern mehr schon neigt sich mehr zum Abendessen.
Ja, ja. Schön, ist alles wertvoll. Das ist ja diese Dankbarkeit für jedes, das nicht selbstverständlich ist. Das ist so wunderbar auch das Essen, dass wir satt werden, dass man, wie Meister Eckhart gesagt hat, ne, gib einem Hungernden ein Stück Brot und keine Belehrung. Das ist ganz wichtig. Das ist so essentiell. Das ist nicht, das ist alles, ja, was ist wirklich? Das Um und Auf und dennoch ist es, stellt sich keine Frage. Es ist, und je mehr das Verbinden ist, Verbundensein im Absoluten ist, umso klarer ist es, dass dann ganz alltägliche menschliche Regungen einfach eben Ausdruck dieses nicht von dieser Welt sind und total in dieser Welt, in der menschlichen Interaktion. Und das ist immer unzensurierter und schärfer und intensiver und losgelöster. Ja, und es gibt keine Begrüßung und keinen Abschied. Das habe ich als kleines Kind nicht mehr. Aber ich freue mich, dass wir hier sind miteinander. Und dann das Einfachste ist immer dann einfach wieder neu Hallo zu sagen und dann einfach zu winken und gar nicht irgendwie sich verabschieden zu müssen und begrüßen zu müssen, sondern einfach in der Liebe zu sein. Und schön, dass wir sind miteinander. Das ist der Wert und immer wieder neu. Hallo. Ja.
Und immer wieder lebendig und man weiß nicht, wie es läuft und was passiert. Und
genau. Ja, hallo, hallo hier. Hallo, Freunde. Hallo miteinander.
Dankbarkeit auch.
Dankbarkeit, ja, dass das ja möglich ist. Und das ist was, jeder Tag dieses, ja.
Danke.
Lasst euch das Abendessen schmecken.
Ja, du dir auch.
Ja.
Okay.